HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es gibt kein Thema, was so mit Emotionen von allen Seiten besetzt ist wie der Wolf.
Keine Bestie, ist aber auch kein Kuscheltier. Ja?
Wir glauben, dass viele Vorbehalte einfach da sind.
Diese Mythen, die Märchen.
Wie die vom bösen Wolf, der hin und wieder kommt.
Also wir kontrollieren mindestens zweimal am Tag die Herde. Was natürlich jetzt nachts passiert, das sehen wir halt alles erst am nächsten Morgen.
Wir ziehen die von klein auf groß, ne, und dann kommt der Wolf und reißt die. Ist schlimm, nicht mehr mit. Lieblicher Wolf bei mir, ich bin bedient.
Wenn der böse Wolf hin und wieder kommt.
Normal ist ja der Wolf ein Tier, der nichts macht, wollen wir sagen, wenn man nicht ärgert.
Mal gucken, ob der Wolf überhaupt Lebensraum genügend hat bei uns hier in der Region. Ich würde ihn schon mit Respekt begegnen.
Wenn der böse Wolf.
Insgesamt ist die Chance, einem Wolf zu begegnen, extrem niedrig.
Genießen Sie kurz den Augenblick, klatschen Sie in die Hände, sagen Sie, hey Wolf, hau ab, alles gut, und dann geht der auch.
Das ist schon mal eine gute Abwehr, ja. Man kann schnell verkraulen.
Dass der böse Wolf niemals wiederkommt.
Tja, jetzt ist er aber wieder da, der Wolf. Ob er böse ist, darüber streiten die Geister. Jahrhundertelang wurde der Wolf systematisch gejagt, weil er als böse galt. Seit einigen Jahrzehnten wird er geschützt, denn er gehört in unsere Wälder. Das war die neue Perspektive. Die ersten Wölfe, die in den letzten Jahren in Deutschland gesehen wurden, lösten Freude und Jubel aus. Jetzt sind aus einigen wenigen Wildtieren zahlreiche Rudel geworden und die Freude weicht dem Unmut und der Sorge. Gerade ist eine Britin in Griechenland möglicherweise von Wölfen getötet worden. Sind Hirsche und Schafe in Niedersachsen mutmaßlich Wölfen zum Opfer gefallen. Der Streit bewegt die Gemüter und in Niedersachsen sogar den Wahlkampf. Schießen oder schützen? Wölfe in Deutschland haben wir unsere heutige Sendung überschrieben und wollen uns die Argumente beider Seiten anhören. Müssen Wölfe abgeschossen werden, damit sie nicht zu viele und gefährlich werden? Oder sollen die Landwirte die Nutztiere anders schützen? Im Kampf Wildtier gegen Nutztier siegt der Wolf, es sei denn, der Mensch greift ein. Und wie handeln wir aus, wann und wie der Mensch eingreift in Natur und Tierwelt? Nicht nur im Falle des Wolfes. Dieser Tage wurde die Welt durch diese erschreckende Meldung erschüttert. Eine 62-jährige Britin wurde in Griechenland tot aufgefunden, oder genauer ihre Überreste. Sie war am 21. September wandern gegangen und verschwunden. Wölfe zerfleischen Britin in Griechenland. Das waren dann die ersten Schlagzeilen. Was man wirklich weiß über das, was der Britin geschah, fasst Karin Sens zusammen.
Die Geschichte dahinter ist aber gar nicht so eindeutig. Laut britischen Medien hatte die 62-Jährige, die als Flüchtlingshelferin im Nordosten Griechenlands war, ganz aufgeregt bei Verwandten zu Hause angerufen. Sie werde gerade von wilden Tieren angefallen. Dann sei die Verbindung abgebrochen. Die Verwandten meldeten die Frau bei der britischen Botschaft in Athen als vermisst. Die griechischen Behörden schickten einen Suchtrupp los in die Nähe der antiken Stätte Maronia. Da wollte die Frau nämlich angeblich hinwandern. Erst zwei Tage später fanden sie sie, oder besser gesagt Teile von ihr. Denn die wilden Tiere hatten vor allem Knochen übrig gelassen. Selbst die Wirbelsäule fehlte, laut einem griechischen Gerichtsmediziner. Er untersuchte den Fall. Für ihn ist das auch ein Indiz, dass die Frau Opfer von Wölfen wurde. Denn die würden ihre Beute in ihr Versteck ziehen. Außerdem habe ihm ein Veterinärexperte, den er dazu geholt hatte, gesagt, die Bissspuren an den Knochen seien eindeutig. Und in der Nähe liege das Waldgebiet Ismaros, so der Gerichtsmediziner weiter. Gut möglich, dass da Wolfsrudel leben. Für griechische Wildtierorganisationen ist das alles gar nicht so eindeutig. Das Waldgebiet sei viel zu klein für Wölfe und der Fundort liege südlicher, fast an der Küste. Da würden die Tiere nie freiwillig hingehen. Sie seien scheu und da ganz ungeschützt, so ein Sprecher der Organisation Arcturos. Viel weiter nördlich, im Grenzgebiet zu Bulgarien, Mazedonien und Albanien, ja, da gäbe es viele Wölfe, aber nicht im Süden, so der Tierschützer. Ein anderer geht eher davon aus, dass die Frau Opfer von verwilderten Hunden wurde. Davon gibt's in Griechenland schätzungsweise rund 1 Million. Es kämen aber auch Hütehunde in Frage, zum Beispiel der Rasse Kangal. Gerade in der Region, wo die Britin unterwegs war, würden viele davon eingesetzt. Kangal sind extrem große Hunde und können schon mal mit Wölfen verwechselt werden. Ein DNA-Test könnte sowas möglicherweise klären, bei dem man den Speichel an den Bissspuren analysiert. Der wurde aber offenbar nicht gemacht. Auch bei der Toten selbst hat der Gerichtsmediziner keine DNA genommen. Er ist sich trotzdem sicher, dass es die vermisste Britin ist. Man habe persönliche Sachen und Dokumente von ihr in der Nähe gefunden. Außerdem lag die Leiche etwa 4 Kilometer von der Wanderstrecke entfernt. Wahrscheinlich hatte sich die Frau auf dem Weg nach Maronia verlaufen. Für die griechische Polizei ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Sie hält sich aber bedeckt. Man ermittle weiter, hieß es nur.
Und diese weiteren Ermittlungen haben jetzt doch dazu geführt, dass DNA entnommen wurde. Das Ergebnis des DNA-Tests dauert ungefähr 40 Tage. Erst dann wird es Gewissheit geben, welche Tiere die Britin getötet haben. Professor Heribert Hofer, Raubtierforscher, Verhaltensökologe und Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum könnte denn ein Wolf einen Menschen anfallen oder sogar zerfleischen?
Nach meiner Kenntnis passiert es nur ganz selten. Und normalerweise sind solche Attacken Verteidigungsattacken. Also der Wolf fühlt sich bedroht oder insbesondere der Wolf fühlt seine Jungtiere bedroht durch den Menschen und dann wäre er eventuell bereit zu attackieren. Aber so wie die Geschichte, wie sie gerade wunderbar dargestellt wurde, beschrieben ist, gibt es ja jede Menge Fragezeichen. Und da müssen gelegentlich Wildtiere dafür herhalten, wenn man keine gute Erklärung hat.
Aber der Wolf ist ja ein Fleischfresser. Woran orientiert er sich denn, was er frisst und was nicht?
Er orientiert sich an seinen Beutetieren und die Beutetiere sind normalerweise Huftiere. Mensch gehört in dieses Bild nicht rein, übrigens für die allermeisten Raubtiere nicht, mit Ausnahme von den sogenannten Menschenfressern wie männliche Löwen und männliche Tiger.
Und wenn jetzt der Mensch sich aus Versehen so benimmt wie ein Beutetier, also zum Beispiel wegrennt oder sowas?
Dann würde ein Wolf die Person möglicherweise attackieren und beißen, aber es ist ein Riesenschritt von beißen und verwunden bis zu einem Zerlegung eines Skeletts in einer Weise, wie das äußerst dubios erscheint. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, war ja das Skelett nicht mal vollständig, sondern alle Winde verstreut. Da stecken noch andere Dinge dahinter.
Was denn?
Aber das ist natürlich sehr schwer aus der Ferne zu beurteilen.
Natürlich, klar. Sie kennen den Fall natürlich jetzt auch nur aus der Ferne. Das ist klar, dass man das da nicht einschätzen kann. Aber man fragt sich ja trotzdem, also kann nicht ein Wolf zum Beispiel auch so extrem Hunger gehabt haben, dass er sagte, ich kriege jetzt mein Huftier nicht, dann nehme ich diesen Mensch?
Nein, weil Wölfe ein sehr gutes Sicherheitsmanagement haben, oder ich sollte sagen Risikomanagement, das wäre der richtige Ausdruck dafür. Und Wölfe, wie viele andere Raubtiere, wissen genau, dass der Mensch seit über 50.000 Jahren ihr gefährlichster Feind ist. Und deswegen sind die Wölfe erfolgreich, die das Verhalten von Menschen gut einzuschätzen wissen.
Das heißt, ja, wenn Sie sagen, der Mensch ist der Feind, könnte ja aber auch mittlerweile gemerkt haben, der Mensch schützt jetzt den Wolf und er ist doch nicht mehr der Feind, also keine Angst mehr haben.
Ob Wölfe wirklich Angst vor Menschen haben oder ob sie einfach feststellen, Menschen haben bestimmte Verhaltensweisen und manche Verhaltensweisen führen dazu, dass meine Artgenossen getötet werden. Das sind zwei Paar Stiefel. Also es ist sehr schwer zu beurteilen, ob Wölfe wirklich Angst haben. Das Entscheidende ist, dass sie sich darauf einstellen, wie in einer Region Menschen mit ihnen umgehen. Also ob sie gejagt werden oder nicht gejagt werden. Ob sie in anderer Weise verfolgt werden oder nicht verfolgt werden. Deswegen kann man auch durchaus feststellen, dass Wölfe innerhalb eines Nationalparks, wo sie geschützt sind, und außerhalb eines Nationalparks sehr unterschiedliche Risikomanagement und Verhaltensweisen gegenüber den Menschen an den Tag legen.
Jetzt ist ja in diesem Fall auch in der Gegend von verwilderten Hunden die Rede. Der Wolf gehört zur Familie der Hunde. Der Hund ist ja normalerweise domestiziert, wird aber trotzdem natürlich, manchmal beißt er auch einen Menschen oder so, wenn irgendwelche Dinge schief laufen. Aber wenn da wilde Hunde unterwegs sind, kann man dann sagen, ja, das ist eigentlich sowas Ähnliches wie ein Wolf?
Ähnlich, nur in dem Sinne, dass das sehr nahe verwandte Arten sind und manche Leute sagen ja sogar, dass der Artunterschied zwischen Hund als domestizierter Form des Wolfes und dem Wolf an sich gar nicht so groß ist. Aber da denke ich, hört die Ähnlichkeit auch auf, denn alle Hunde sind von Menschen gezüchtet und wir haben es fertiggebracht, alle möglichen Rassen zu züchten, die bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Dazu gehört natürlich auch Tiere zu schützen oder auch Menschen zu attackieren. Es gibt eine ganze Reihe von Rassen, die ganz bewusst darauf gezüchtet worden sind, Menschen zu attackieren. Jetzt weiß ich nicht, ob die griechischen Rassen das können, Aber es ist eine andere Geschichte, ob ein Tier unter der Kontrolle von Menschen gehalten wird, also ein Haushund, oder ob dieser Haushund dann verwildert. Verwilderte Haushunde verhalten sich anders als Wölfe. Das hat man in sehr vielen Untersuchungen, zum Beispiel in Italien, zeigen können. Italien hat ähnlich wie Griechenland ein Riesenproblem mit verwilderten Haushunden und die gehen durchaus ganz anders zur Sache. Und ich würde tatsächlich mich sehr viel stärker vor einem Rudel verwilderter Haushunde fürchten als vor einem Rudel von Wölfen.
Jetzt ist aber hier im Moment das Thema Wölfe, weil in Deutschland mittlerweile rund 41 Rudel wieder leben. Das heißt, die sind mehr geworden und jetzt, sie haben keine natürlichen Feinde hier in Deutschland. Bei Ihnen im Institut landen Wölfe, die zu Tode gekommen sind, also die Kadaver. Woran sind die denn gestorben?
Mindestens oder über 2/3 sterben an Verkehrsunfällen. Die zweitwichtigste Todesart ist illegales Töten, normalerweise durch Beschuss, aber nicht unbedingt. Wir hatten auch schon Fälle, wo Leute ganz bewusst mit Autos eine Verfolgungsjagd von Wölfen durchgeführt haben, diese Wölfe dann überfahren haben.
Das heißt, irgendwo ist dann der Mensch doch ein natürlicher Feind des
Wolfes, so wie sie es anhört. Ja, der Mensch ist tatsächlich in den meisten Fällen der Feind. Allerdings hieße das, wenn der Mensch jetzt nichts tun würde, würden normalerweise auch andere Faktoren greifen, um die Populationsentwicklung von Top-Beutegreifern zu beschränken. Dazu gehören erstens mangelnde Futterverfügbarkeit und zweitens wären das vor allem Krankheiten.
Mhm. Allerdings ist es so. Es würde sich auch selbst regulieren. Sie nennen den Wolf Top-Beutegreifer, das heißt, er wird auch gebraucht in dem Tiersystem.
Auf jeden Fall, denn wenn er vorhanden ist, dann führt das dazu, dass die Beutegreifer der niedrigeren Größenklasse dazu gehören. Fuchs bei uns, mittlerweile auch der Waschbär, Marderhund, Dachs und ähnliches, die werden durch Wölfe kurz gehalten. Wenn Wölfe abwesend sind, dann können sich diese mittleren Beutegreifer sehr viel stärker und sehr viel besser entwickeln, sehr viel unkontrollierter entwickeln, was wiederum negative Konsequenzen, Nachteile hat für die Beutetiere von Fuchs und Co. Das heißt zum Beispiel Niederwild, ob Rebhund oder andere Tiere, denen geht es tatsächlich besser, wenn Wölfe auch im System vorhanden sind, weil sie die Füchse kurz halten.
So tickt der Wolf und diesen Platz hat er in der Tierwelt. Vielen Dank, Professor Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Schießen oder schützen? Wölfe in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Der Wolf ist eine Bestie, so ist das Image. Und das begegnet einem tatsächlich überall, egal welches Buch man aufschlägt. Zum Beispiel auch Die Wölfin von dem mazedonischen Schriftsteller Slavko Janevski.
Sie schweift weithin durch das Bergland, umgeht die Feuer der Hirten, lauscht verschreckt ihren getragenen Weisen und des Nachts wärmt sie das hilflose Geheck. Schon der leiseste Laut verscheucht ihr den Schlaf. Es genügt selbst das Rascheln des Windes im dürren Eichenlaub, das schon im Vorjahr zu Boden fiel. Nichts vermag dem Naturgeschehen Einhalt zu gebieten. Das Gesetz der Wildnis wirkt sich aus. Der Trieb bewahrt das Rudel der Wölfe vor dem Aussterben, und die Wölfin hat einen erbitterten Kampf, ums Dasein zu bestehen, bis ihr Geheck groß geworden ist, bis sie ihre Jungen dem Wald anvertrauen kann. Und wenn dann wieder ein neues Jahr beginnt, hat der strenge Frost dem verspielten Treiben der Wolfsfamilie schon ein Ende gemacht. Und zum Zeichen seiner Herrschaft schmückt der Januar die kahlen Zweige rings im Wald mit blinkenden Eiskristallen. Dann schließt sich die Wölfin dem räuberischen Rudel ihrer Artgenossen an. Heulend durchstreift sie mit ihnen das Gelände. Schneestürme verwehen die Fährten der Räuber. Fluchend stehen die Bauern am Morgen vor ihren gelichteten Herden. Fluchend nehmen sie eine Prise aus der Schnupftabaksdose und fluchend zählen sie die Patronen. Bald beginnt eine Treibjagd. Indessen ist aber das Wolfsrudel schon über alle Berge. Wie toll geworden, stürmen die Wölfe durchs Dickicht. Sie lechzen nach Blut. Und wehe, wenn ein einsamer Wanderer des Weges kommt.
Die Wölfin bei Slavko Janevski, die Wölfe lechzen nach Blut. In Niedersachsen wird dieses Wolfsbild zurzeit von vielen geteilt, denn seit einigen Wochen und Monaten fallen Schafe und Rinder Wölfen zum Opfer, kürzlich auch Hirsche. Der Wolfsstreit beschäftigt mittlerweile nicht mehr nur Landwirte und Natur- und Tierschützer, er ist Teil des niedersächsischen Wahlkampfes geworden. In gut einer Woche wird der Landtag neu gewählt. Wie die Wolfspfote in Niedersachsen mitmischt, berichtet Jörn Pietschke.
Ein Hirschgehege im Landkreis Vechta, hoch eingezäunt, und doch sah es dort zum Beginn der Woche eines Morgens aus wie nach einem Massaker, erzählt der Halter der Hirsche, der vor 4 toten Tieren stand, wahrscheinlich von Wölfen gerissen. In den vergangenen Wochen sollen Wölfe in den Landkreisen Diepholz und Vechta immer wieder Schafe und Rinder getötet haben. Auch weiter nördlich im Kreis Cuxhaven sind schon junge Rinder von Wölfen gerissen worden. Die Weidetierhaltung in Niedersachsen ist durch die Ausbreitung der Wolfsrudel in Gefahr, kritisierte Deutsche Bauernverband DBV. DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken fordert die Einrichtung von Wolfszonen in Deutschland und die Umsiedlung von Wolfsrudeln aus Problemgebieten eben dorthin. Ebenso werden wolfsfreie Zonen gefordert, etwa aus den Reihen der SPD-Landtagsfraktion, eine Schutzzone entlang der Deiche, damit die Deichschäfer ihre Herden ungestört weiden lassen können. Der Präsident des Landesjägerverbandes und CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Dammann-Tampke versteht die Sorge der Weidetierhalter.
Wir werden die kommerzielle Weidetierhaltung, sei es Rinder oder Schafe, in wenigen Jahren in Niedersachsen eingebüßt haben, wenn wir nicht zu wirksamen Unterstützungsmaßnahmen für die Schäfer und Rinderhalter kommen.
Aber was sind wirkungsvolle Unterstützungsmaßnahmen? Der Wolf mischt längst im niedersächsischen Wahlkampf mit. Die rot-grüne Landesregierung in Hannover und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, verständigten sich vor wenigen Tagen auf ein sogenanntes Eckpunktepapier, das eine härtere Linie gegenüber Problemwölfen festlegt. Selbst die Tötung ganzer Rudel soll in Ausnahmefällen möglich werden. Die Forderung nach einer Aufnahme ins Jagdrecht geht SPD und Grünen allerdings zu weit. Und auch der Präsident des Landesjägerverbandes will den Wolf nicht im Jagdrecht haben.
Die Aufnahme ins Jagdrecht entlässt den Wolf nicht aus der höchsten naturschutzfachlichen Schutzkategorie. Wenn wir Jäger in Niedersachsen ins Jagdrecht bekämen, hätten wir zukünftig Pflichten, aber keinerlei neue Rechte. Und deshalb sagen wir, aus heutiger Sicht ist es nicht zielführend, den Wolf ins Jagdrecht zu nehmen.
Laut Eckpunktepapier der Landesregierung wäre eine Tötung weiter eine Einzelfallentscheidung. Es gebe keine regelmäßigen Abschüsse. Ohne eine Eindämmung aber sieht Dammann-Tampke weiter eine rasante Ausbreitung des Wolfes in Niedersachsen.
Wir werden, wenn wir es zulassen, in wenigen Jahren den Wolf in Niedersachsen flächendeckend haben. Er ist ein Kulturfolger, er kommt prima, auch mit unserer intensiv genutzten Agrarkulturlandschaft klar.
Wie lange aber kommt Niedersachsen noch mit dem Wolf klar? Diese Frage bewegt immer mehr Menschen in den Dörfern.
Der Wolfsstreit tobt. In Niedersachsen ist er sogar zum Wahlkampfthema geworden und die Fronten scheinen verhärtet. Auf der Seite der Nutztierhalter und Landwirte hat sich schon im Februar ein Aktionsbündnis gegen Wölfe gegründet. Jörn Ehlers ist Teil davon und außerdem Vizepräsident des Landvolkes Niedersachsen. Das ist der Landesbauernverband. Guten Tag, Herr Ehlers.
Schönen guten Tag.
Sie fordern eine andere Wolfspolitik. Wie soll die denn aussehen?
Ja, also derzeit sieht das Wolfsmanagement ja größtenteils so aus, dass gezählt wird, was an Wölfen da ist oder was dann auch an Schäden durch den Wolf da ist. Und unserer Meinung nach muss ein Wolfsmanagement aktiver werden. Es ist von uns ein aktives Wolfsmanagement gefordert, wo es letztendlich nachher dann auch um aktive Vergrämung oder auch die gezielte Entnahme von Wölfen oder Rudeln gehen muss.
Was meinen Sie mit Entnahme?
Entnahme bedeutet in erster Linie dann halt auch die Tötung eines Wolfs.
Gibt es auch andere Möglichkeiten? Also wir haben ja eben in dem Beitrag gehört, wolfsfreie Zonen oder ausgewiesene Wolfsgebiete. Ist sowas eine Option?
Sowas ist in einigen Regionen sicherlich eine Option. Bloß dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie will ich die Wölfe in diesen Regionen fernhalten oder wenn sich dort schon Wölfe angesiedelt haben oder Rudel, wie will ich die von dort wieder wegbekommen? Und da ist dann sicherlich halt auch die Entnahme bzw. Tötung von auffälligen Tieren oder Rudeln unserer Meinung nach nicht auszuschließen.
Sie sind ja selbst Landwirt, vertreten die Landwirte mit Ihrem Verband. Jetzt guckt ja die Politik schon auch auf die Landwirte und hat ein Interesse, dass es denen auch gut geht. Und es gibt Ausgleichszahlungen und Unterstützungen, zum Beispiel beim Errichten von geeigneten Zäunen. Reicht das nicht?
Das ist sicherlich auch eine Maßnahme, die ohne Zweifel wichtig und gut ist, wenn die Politik dort Fördermaßnahmen beschließt. Unserer Meinung nach gehen diese Fördermaßnahmen zum Teil nicht weit genug. Es wird von den Materialkosten 80% erstattet. Die Arbeit bleibt beim Landwirt selber hängen, das ist nicht unerheblich. Die laufenden Kosten, auch beispielsweise eines Schutzhundes, die sind erheblich. Der Betreuungsaufwand ist erheblich. Und es gibt auch Regionen, insbesondere oben an der Küste in Niedersachsen, dort sind solche Schutzmaßnahmen fast unmöglich, wenn ich an die vielen Gräben und Deiche denke, dort ist ein Zaunbau in der Form, wie es notwendig wäre, nicht machbar.
Sie sprechen deswegen in Ihren Forderungen eben auch davon, dass zur Not auch Abschüsse erlaubt sein sollen. Jetzt haben wir eben ja auch schon von dem Eckpunktepapier gehört und es gibt es ja auch schon jetzt, dass wenn es wirklich einen Problemwolf, so wird das ja genannt, gibt, dass der dann auch abgeschossen werden darf. Und das ist auch schon mal passiert, einer, der einfach den Menschen zu sehr, zu oft zu nahe gekommen ist. Reicht das nicht?
Ja, das ist ja genau das, was wir auch sagen. Also es besteht derzeit halt auch schon die Möglichkeit, auffällige Wölfe zu entnehmen oder zu vergrämen, bloß es wird halt nicht gemacht derzeit. Also der eine Wolf, der jetzt entnommen wurde in Niedersachsen, der hat ja auch einen gewaltigen Aufschrei in der Wolfsschutzszene dann verursacht. Und unserer Meinung nach darf es halt da nicht bei einem Einzelfall, bei einem einzelnen Tier bleiben, sondern wir haben durchaus mehr Problemwölfe und mehr Problemrudel in Niedersachsen. Und da muss halt auch genau definiert werden jetzt von Seiten der Politik, ab welchem Zeitpunkt dann entnommen werden muss.
Also wann ist ein Wolf ein Problemwolf, wann darf er erschossen werden und was genau meinen Sie mit vergrämen?
Ja, vergrämen, da gibt es meines Wissens halt Spezialisten, die da auch schon mal zum Einsatz gekommen sind in Niedersachsen, die dann versuchen können, mit Gummigeschossen oder mit solchen Maßnahmen den Tieren Angst einzuflößen, bloß ob so etwas tatsächlich dann langfristig einen Lerneffekt hervorruft. Das müssen die Experten sagen. Da ist sicherlich die Entnahme dann das nachhaltigere Mittel der Wahl. Auffällige Wölfe sind unserer Meinung nach halt diejenigen, die ganz gezielt Nutztiere sich ausgesucht haben als Nahrungsgrundlage, wie jetzt auch im Bereich Cuxhaven geschehen, und die sich darauf spezialisiert haben, dann die Schutzmaßnahmen der Landwirte und Tierhalter zu umgehen.
Also über Zäune rüber zu klettern oder zu springen, was auch immer, das einfach einzudringen in Gehege, meinen Sie damit?
Genau, richtig. Also Wölfe da oben in Cuxhaven, die haben anscheinend jetzt ein System entwickelt, wie sie die Rinder, die Großtiere dann auch in die Gräben hineintreiben, sodass sie bewegungsunfähig sind und dann halt sich die Tiere als Nahrung zuführen.
Also fressen und zerfleischen. Das hört sich brutal und martialisch an. Sie sind selbst Landwirt, haben auch Tiere. Sind Sie schon mal einem Wolf begegnet oder haben Sie Angst davor?
Also ich direkt bin noch keinem begegnet. Bei mir im näheren Umkreis, im Dorf selber, sind schon mehrere Sichtungen gewesen. Auch Aufnahmen gemacht worden, bestätigte Aufnahmen auch der Wolfsberater hier vor Ort. Es ist schon auch so, wenn man auch mit Nichtlandwirten spricht, Leute, die vielleicht vorher dann unbeschwert dann auch mal durch den Wald gejoggt sind, oder hier sind relativ viele Reiter bei mir im Umfeld, dass da so ein leichtes Unbehagen auch da ist. Und weil wir halt auch feststellen, dass sich der Wolf nicht so scheu verhält, wie man es ihm oft nachsagt, dass er sich doch durchaus sehr dem Menschen nähert. Und so diese Scheu, das vermuten wir, auch dadurch wieder zurückkommen kann, wenn man halt dieses aktive Wolfsmanagement durchführen würde.
Dieses aktive Wolfsmanagement, was Sie jetzt eben beschrieben haben, heißt eben auch schießen. Würden Sie denn, wenn Ihnen im Dorf ein Wolf auftauchen würde, Ihnen vielleicht auch zu nahe kommen würden Sie den auch erschießen wollen?
Wenn ich das machen würde, ohne dass es eine gesetzliche Grundlage
wäre. Wenn Sie dürften?
Wenn ich dürfte. Und meine Familie oder andere Menschen oder halt auch meine Nutztiere dadurch dann halt schützen würde und es wäre gesetzlich die Grundlage dafür geschaffen, dann hätte ich da keine Bedenken, dann auch dem Wolf, der uns zu nahe kommt, zu erlegen. Also das muss eine Option sein, sonst lernen die Tiere halt nicht, die Scheu vor Menschen beizubehalten.
Sagt Jörn Ehlers, Vizepräsident des Landvolkverbandes Niedersachsen und Teil des Aktionsbündnisses gegen Wölfe dort. Ganz herzlichen Dank. In Niedersachsen ist die Wolfsaufregung noch relativ neu. Sachsen wiederum hat schon länger Erfahrung mit den wiedereingewanderten Wölfen. Dort siedelte sich das erste Rudel auf deutschem Boden wieder an. Und auch wenn man sich die Karte der Wolfsterritorien anschaut, dann sind da ganz viele Punkte in dem sächsischen Gebiet. Vanessa Ludwig ist beim Kontaktbüro Wölfe in Sachsen. Guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt haben wir eben gehört vom Herrn Ehlers, die Wölfe sind nicht so scheu, wie ihnen immer nachgesagt wird. Ist es also doch ratsam, im Zweifel ihnen mit einer Waffe zu begegnen?
Also Wölfe sind Wildtiere und das muss man einfach festhalten, Wildtiere sind vorsichtig. Also wir versuchen auch dieses Wort scheu zu vermeiden, weil die meisten mit dem Wort eben so eine fluchtartige Reaktion eines Tieres beim Anblick eines Menschen verbinden. Und das ist bei Wölfen durchaus nicht unbedingt der Fall.
Jetzt haben wir eben auch gehört, in Niedersachsen wurden in letzter Zeit vermehrt Schafe und Rinder, auch Hirsche von Wölfen gerissen. Das sorgt verständlicherweise für Unmutforderungen zum Regulieren und auch Angst. Jetzt haben Sie in Sachsen ja schon sehr lange oder viel länger damit Erfahrungen. Wie ist denn bei Ihnen die Stimmung auch unter den Landwirten? Ist da grundsätzlich auch noch immer die Forderung, ja, wir müssen mehr abschießen dürfen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass hier in Sachsen in vielen Bereichen, wo Wölfe jetzt schon längere Zeit leben, ja in der generellen Bevölkerung schon eine Beruhigung stattgefunden hat, einfach weil dieser Umgang mit dem Wild hier schon bekannt ist und selber die Erfahrung da ist und natürlich auch Aufklärungsarbeit gemacht wurde. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass es immer weiter auch Konflikte mit der Nutztierhaltung geben wird. Also man kann schon vieles versuchen zu erreichen, um es den Wölfen so schwierig wie möglich zu machen, an die Nutztiere zu kommen, das heißt Übergriffe zu verhindern.
Wie
aber man kann
Sie
es nicht 100% erreichen. Das ist hauptsächlich der Strom, stromführende Zäune, die sind wirklich sehr effektiv, weil die wirklich eine abschreckende Wirkung haben durch diesen Stromstoß. Also weltweit gesehen zeigen stromführende Zäune sich als effektive Maßnahmen gegen solche Übergriffe. Nichtsdestotrotz wird es natürlich eben immer wieder einzelne Fälle geben, wo auch die Wölfe irgendwelche Schwachstellen ausnutzen. Und dazu muss natürlich eben entsprechend das Management immer wieder reagieren. Und im letzten Konsequenz, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, wenn keine zumutbaren Schutzmaßnahmen mehr ergriffen werden können, die effektiv sind, ist natürlich auch dann Entfernung eines Tieres, also meistens die Tötung eines Tieres in dem Sinne möglich.
Das heißt, man muss erstmal schon auch gucken, die lernen offensichtlich dazu, man muss dann die Schutzmaßnahmen anpassen. Sie sagen, Strom ist immer schon mal gut im Zaun. Gibt es denn, und dann überwindet aber trotzdem der Wolf manchmal die Grenzen, gibt es denn auch auf der anderen Seite Nutztierhalter, die Grenzen überwinden oder übertreten, weil der Wolf hat ja eigentlich einen strengen Schutzstatus. Das heißt, er darf eben nicht abgeschossen werden. Passiert das auch mal so, dass man nicht ganz sicher ist, hat dieser Wolf jetzt wirklich eine Grenze überschritten?
Also es gibt natürlich auch illegale Tötungen von Wölfen, das hat man natürlich auch immer wieder, also damit ist ja auch schon irgendwo eine Regulierung des Wolfsbestandes da, natürlich genauso durch Verkehrsunfälle und dass es natürlich eben so Einzelfälle gibt, wo Wölfe wirklich auch gut aufgebaute Zäune überwinden, da muss man natürlich dann wirklich versuchen, erstmal aufzurüsten in dem Rahmen, was den Tierhaltern zumutbar ist, in der Regel eben mit stromführenden Zäunen zu arbeiten. Wenn das dann nicht funktioniert, dann muss natürlich am Ende die Entscheidung getroffen werden, ob das nach wie vor so hinnehmbar ist oder ob man nicht in dem Fall dann tatsächlich ein Tier zum Abschuss freigibt.
Das kann dann auch für ein ganzes Rudel gelten?
Das kann natürlich unter Umständen bedeuten, dass ein ganzes Rudel in letzter Konsequenz getötet wird, weil die Illusion, dass man genau das Tier, das den Schaden verursacht, erwischt, müsste man ja im Akt der Handlung quasi das Tier töten. Diese Illusion ist sehr gering. Ja. Das heißt, man müsste einfach ein Tier des Rudels töten, in der Hoffnung, dass es das entsprechende Problem gelöst ist. Wenn das nicht der Fall ist, müsste man natürlich gucken, dass man weitere Tiere tötet. Aber in der Regel sind es ja die Elterntiere, die auch diese Schäden verursachen. Weil ein Rudel ist ja nichts anderes als eine Familie. Und da sind die Eltern die Ernährer, die eben die Nahrung herbeischaffen.
Ja. Jetzt hat ja auch der Bundeslandwirtschaftsminister sich schon eingeschaltet, Frau Ludwig, und hat gesagt, mit diesem Schutzstatus, das ist doch problematisch in der Form. Man muss die Bestände auch durch Abschüsse regulieren können. Also nicht nur, wenn ein Wolf böse geworden ist, wirklich böse geworden ist. Wird es irgendwann so sein, dass wirklich so viele Wölfe in Deutschland unterwegs sind, dass man auch den Bestand wieder so regeln muss?
Also es wird sicherlich irgendwann soweit sein können, dass die Wölfe in so großer Zahl da sind, dass dieser Schutzstatus oder das Schutzziel erreicht ist, woran ja der aktuell strenge Schutzstatus gekoppelt ist, dass also eine lebensfähige Population da ist und dass man dann sagt, man kann eben eine gewisse Jagdquote auf Wölfe wieder freigeben. Diese Entscheidung kann irgendwann getroffen werden. Ob das eben aus biologischer Sicht notwendig ist, sei dahingestellt, weil Wölfe haben natürlich auch, oder die Natur hat natürliche Regulierungen auch in diesem Räuber-Beute-System. Die Wölfe werden natürlich durch ihre große Lebensraumnutzung irgendwo in der Zahl begrenzt und natürlich sind auch die Lebensgrundlagen, also die Beutetiere, irgendwo die Grundlage für ihre Anzahl. Also wenn die Anzahl der Beutetiere geringer ist, werden auch weniger Wölfe in dem Gebiet leben können, sodass eben auch da eine natürliche Regulierung stattfindet bei dieser Anzahl.
Ich bin persönlich noch keinem Wolf begegnet und ich bin auch nicht böse drum, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja eben auch in der Sendung schon gehört von der Britin, die in Griechenland möglicherweise von Wölfen angefallen wurde. Und der Wolf hat dieses Image der Bestie und ist ein Raubtier. Was mache ich denn, wenn ich wirklich mal im Wald einem Wolf begegne?
Genau, also es ist natürlich nachvollziehbar. Man kennt den Wolf nicht, er ist eben dieses Tier, was man aus den Märchen kennt oder aus den Zoos vielleicht auch noch. Das ist natürlich ein großes, stattliches Tier, das durchaus eben angsteinflößend wirken kann. Der Wolf hat aber, wie gesagt, eigentlich kein Interesse an uns Menschen, wenn er nicht irgendwie positive Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Deshalb ist es in den meisten Fällen gar nicht nötig, irgendwie zu reagieren, weil die Begegnung von kurzer Dauer ist, dass der Wolf mal kurz stehen bleibt, dann einfach davonläuft. Generell sollte man einfach ruhig stehen bleiben oder wenn man möchte eben ein paar Schritte zurückgehen, aber natürlich auch dann, wenn man merkt, der Wolf bleibt doch was länger stehen oder einem ist eben unwohl zumute, möglichst einfach Krach machen, das Tier wirklich aufmerksam machen, das ist mir jetzt zu nah und ihn verscheuchen.
Und die Gefahr, dass jetzt der Wolf einen Jogger mit einem Beutetier verwechselt oder ein Kind, was irgendwie unbedarft spielt, für was zu essen hält, ist nicht gegeben.
Also wir Menschen sind grundsätzlich eigentlich nicht Teil seiner natürlichen Beute in dem Sinne. Er sieht uns nicht in dem Sinne als Beute. Nichtsdestotrotz kann es natürlich zu Einzelfällen kommen. Wie gesagt, wie ich schon angedeutet habe, wenn der Wolf wirklich positive Erfahrungen gemacht hat oder wenn er tollwütig ist.
Also mal gefüttert wurde oder sowas.
Genau, dann. Zum Beispiel gefüttert wurde oder irgendwie mit
das sollte
den Menschen
man dann unterlassen.
Eben Futter verbindet, sei es eben durch Schlachtabfälle irgendwo auf dem Komposthaufen oder in der Nähe, kann ja auch sein. Das sollte man eben zunächst vermeiden, dass der Wolf eben nicht diese positiven Erfahrungen macht. Und es gibt natürlich auch weltweit gesehen, aber wirklich extrem selten auch in der Vergangenheit Beuteangriffe auf Menschen. Das ist aber meistens jetzt in der neueren Zeit, also seit dem 20. Jahrhundert auch, meistens doch irgendwo mit einer Konditionierung auf den Menschen, also durch Futter zum Beispiel, verbunden.
Erfahrungen mit dem Wolf in Sachsen. Vanessa Ludwig vom Kontaktbüro Wölfe in Sachsen. Besten Dank. Der Wolf, Bestie oder nicht? Wolfsexperten, Politiker, Landwirte sind in dieser Frage nicht einer Meinung. In der Literatur dagegen herrscht große Einigkeit. Auch beim antiken Schriftsteller Apuleius ist der Wolf zum Gruseln.
Als wir den steilen Anstieg einer bewaldeten Höhe hinter uns hatten und bereits wieder durch flaches Land zogen, bis der Abend die Wege schon zu verdunkeln begann, gelangten wir in ein großes, reiches Dorf, wo uns die Einwohner rieten, weder bei Nacht noch auch am frühen Morgen weiterzuziehen. Wölfe, zahlreich, groß, stark, von schrecklichem Aussehen, wild und reißend, an ausgedehnte Raubzüge gewöhnt, machten die ganze Gegend unsicher. Schon sei es so weit, dass sie wie Räuber die Straße belauerten und die Wanderer überfielen. Jedenfalls lägen längs des Weges, den wir weiterziehen wollten, angefressene Leichen, und die ganze Gegend sei weiß von Knochen, von denen das Fleisch abgenagt sei. Wir sollten uns daher auf der Weiterreise vorsehen, und erst bei Tageslicht, zu vorgerückter Stunde, wenn die Sonne schien, aufbrechen und die zahlreichen, unübersichtlichen Stellen meiden, da die Bestien die Helle scheuten. Aber unsere Treiber, diese nichtsnutzigen Ausreißer, schlugen im Leichtsinn ihrer blinden Eile und aus Angst vor einer möglichen Verfolgung die heilsame Mahnung in den Wind und trieben uns, ohne den Tag abzuwarten, mit unserem Gepäck bereits um die dritte Nachtwache wieder auf die Straße hinaus. Ich suchte mich vor der drohenden Gefahr zu schützen und möglichst in der Mitte zwischen den dicht gedrängten Tragtieren zu halten, um mein Hinterteil gegen einen Angriff der Bestien zu sichern.
Der antike böse Wolf bei Apuleius, der Tag in HR2 Kultur. Schießen oder schützen Wölfe in Deutschland. Jetzt haben wir viel über den Wolf gesprochen, gehört, dass es immer mehr von ihnen in Deutschland gibt und auch immer mehr Angriffe von Wölfen auf Nutztiere. Deswegen der Streit um die Wolfspolitik und deswegen diese Sendung. Dass es immer mehr Wölfe gibt, hängt damit zusammen, dass der Wolf einen strengen Schutzstatus genießt, nicht gejagt werden darf. Dafür gibt es immer noch nicht genügend Tiere. Denn er galt in Deutschland als ausgestorben bis vor rund 20 Jahren. Dieses Schicksal teilen auch andere Tierarten, die einst bedroht waren, jetzt wieder auf dem Vormarsch sind, weil der Mensch ihnen dabei hilft.
Im Wald fühlt er sich wohl. Rehe sind seine Leibspeise und sein Markenzeichen die Pinselohren. Der Luchs hat es wieder in deutsche Wälder geschafft. Mitte des 19. Jahrhunderts war er in Deutschland verschwunden. Inzwischen streunen im Bayerischen Wald wieder ein paar der gefleckten Wildkatzen umher. In hessischen Wäldern leben wohl etwa 10 Exemplare der scheuen Tiere. Im Nationalpark Harz hat der Mensch 2 Dutzend Luchsen in die Freiheit geholfen. Mittlerweile haben sie sich auf schätzungsweise etwa 30 Tiere vermehrt. Und auch im Pfälzerwald gab es schon Nachwuchs von freigelassenen Luchsen. Aber nicht jeden freut das Kinderglück der schnellen Jäger. Immer wieder gibt es Meldungen von getöteten Luchsen, zum Beispiel im Bayerischen Wald. Mehrere Tiere wurden hier erschossen oder vergiftet. Einige sind einfach spurlos verschwunden. Luchse fressen nicht nur Rehe. Leben sie in der Nähe von Weideland, reißen sie auch Schafe. Das führt zu Konflikten. Kaum einen wird es stören, wenn sich ein Luchs anstatt eines Rehs mal einen Biber schnappt. Der hat sich nämlich in den vergangenen Jahrzehnten in deutschen Flüssen ordentlich ausgebreitet. Manche sprechen sogar schon von einer Plage. Dabei galt der Biber lange Zeit in Deutschland als nahezu ausgerottet. Ende des 16. Jahrhunderts gab es nur noch an der Elbe ein paar wenige Biberfamilien. Das größte Nagetier Europas war sehr begehrt. Sein Fleisch galt als schmackhaft. Weil der Biber hauptsächlich im Wasser lebt und sein schuppiger Schwanz einer Flosse ähnelt, erklärte ihn die katholische Kirche als fischgleich und damit als genehmigte Fastenspeise. Auch wegen seines Fells und des Sekrets aus seinen Hinterleibsdrüsen wurde er gejagt. Dem sogenannten Bibergeil wurden heilende Kräfte nachgesagt. Die harzartige Substanz sollte Kopfschmerzen und Fieber lindern, aber auch die Manneskraft steigern. Dieses Aphrodisiakum kann heute nicht mehr eingesetzt werden. Der Biber steht immer noch unter Artenschutz. Obwohl in den deutschen Gewässern mittlerweile schätzungsweise mindestens 30.000 Exemplare der Nager leben. Das Ergebnis von erfolgreichen Wiederansiedlungsaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur mit Ausnahmegenehmigung dürfen Jäger Biber schießen. Die fleißigen Bauaktivitäten der Nager stoßen nicht immer auf Gegenliebe. Wenn ein Biber in einem kleinen Fluss einen Damm errichtet, kann Wasser über die Ufer treten und umliegende Felder überfluten, zum Unmut der Landwirte. Dass sich Biber im Herbst gerne in Maisfeldern bedienen, freut die Bauern ebenso wenig. Auch von Bibern gefällte Bäume beschäftigen seine menschlichen Nachbarn. Aber bisher muss er von ihnen noch nicht viel befürchten. Ein anderes Wassertier hat sich nach seiner Ausrottung noch nicht wirklich in Deutschland etabliert. Er kann 4 Meter lang und mehr als 60 Jahre alt werden. Bereits vor 200 Millionen Jahren schwamm er durch die Flüsse der Erde. Der Stör ist damit quasi ein schwimmendes Fossil. Diesem Dinosaurier des Wassers hat der Mensch jedoch vor einiger Zeit den Garaus gemacht. Die Verschmutzung der Umwelt, Überfischung und der Bau von Kanälen sind dem Fisch zum Verhängnis geworden. Seit den 1970er Jahren gilt der Stör in deutschen Gewässern als verschollen oder ausgestorben. Das soll aber nicht so bleiben. Seit etwa 10 Jahren wird die Wiederansiedlung des Störs in Deutschland vorangetrieben. Es gibt sogar einen Störaktionsplan der Bundesregierung. Allein in die Oder und ihre Nebengewässer wurden mehr als 1 Million der gräulich bis braun gefärbten Jungtiere ausgesetzt. Das Ziel: Störpopulationen, die sich ohne Zutun des Menschen vermehren. Bis es soweit kommt, kann es aber noch einige Zeit dauern. Der Stör führt ein Leben auf Wanderschaft. Weil er im Süßwasser nicht genügend Nahrung findet, schwimmt er raus ins weite Meer zu den großen Futterquellen. Erst wenn er geschlechtsreif ist, kehrt er in die Gewässer seiner Geburt zurück, um zu laichen. Und das kann bis zu 20 Jahre dauern.
Annette Rehn über Tiere, die als ausgerottet galten, durch Menschenhand jetzt wieder ihren Platz in der Natur finden. Nicht nur der Wolf ist wieder da. Da hat sich unsere Haltung zum Wildtier in den letzten Jahrzehnten doch erheblich gewandelt. Professor Peter Kunzmann, Tierethiker an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Guten Tag.
Guten Abend.
Ist denn der Wildtierschutz nur so lange schön, solange uns das Wildtier dann nicht wirklich in die Quere kommt?
Ja gut, für diejenigen, die Kosten davon tragen oder in ihrer Lebensgestaltung davon eingeschränkt, ist es natürlich verständlich, dass sie sagen, das geht zu ihren Lasten. Und da muss man sich auch von Anfang an eigentlich drüber im Klaren sein, dass eine solche Politik, egal welche das ist, das soll jetzt auch kein Plädoyer in die eine oder andere Richtung sein, dass das Kosten verursacht. Und auch bei dem Wolf sieht man ja auch, dass es Kosten gibt durch Schutzmaßnahmen und so weiter. Und die Frage ist eher die zu sagen, wie rechtfertigt man diese Kosten, wie verteilt man sie? Und es ist im Kern immer eine Entscheidung, das scheint mir das Wesentliche dabei zu sein, immer eine Entscheidung, welche Natur wir wollen. Und darunter liegt wiederum die Frage, welchem Naturbild wir anhangen und welches Naturbild hinter solchen Entscheidungen steht. Und gerade bei dem Wolf kann man ja sehen, dass da sehr viele Dinge zusammengehen. Die haben eine ökologische Komponente, wie der Kollege Hofer das vorhin sehr schön dargestellt hat. Die haben aber natürlich auch sehr viel mit Symbolgehalt zu tun, auf beiden Seiten. Und diese Naturbilder sind prägend für die Art, wie wir uns Natur vorstellen. Und das wiederum ist auch im Wesentlichen eigentlich der Hintergrund, vor dem wir solche Entscheidungen treffen.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass beim Wolf die Sache noch ein bisschen anders liegt, weil auch das Wildschwein kann mal aggressiv werden gegenüber den Menschen. Das trampelt Flächen platt, die Kaninchen fressen Kleingärten kahl. Aber jetzt, wo es an die Nutztiere geht, an die Landwirtschaft und vielleicht auch, weil der Wolf mit was anderem verbunden wird, scheint es eine andere Perspektive zu geben.
Auch das, auch die, wie gesagt, zum Symbolgehalt solcher Tiere gehört natürlich auch, gerade beim Wolf kann man das sehr schön sehen, eben eine sehr, sehr lange Geschichte auch der Legendenbildung, auch eine sehr lange Geschichte der Zuschreibung alles Bösen, wobei ich mir die Bemerkung erlauben würde, zwischendrin war es ja auch mal eine Zuschreibung des Guten, also dass man den Wolf begrüßt hat und ihn gerade
ist es auch immer noch
als Symboltier, als Repräsentant der unverfälschten Natur und jemand, der hierher gehört. Und gerade beim Wolf verdichten sich diese langen kulturgeschichtlichen Übermalungen des Wildtiers mit unseren kulturell geprägten Symbolen. Und dann natürlich ist auch klar, dass allein der Akt sozusagen des Tötens eines Nutztiers und dessen, was das für das Tier und für seinen Besitzer bedeutet, vielleicht bei uns auch emotional eine ganz andere Wirkung hervorruft, als ausgegrabene Kartoffelfelder.
Ja, aber da ist ja dann die Frage, Herr Kunzmann, die sich doch aufdrängt, ist, was ist uns welches Tier wert? Und wie bewerten wir unterschiedliche Tiere oder auch den Lebensraum der Tiere? Eigentlich stellt sich der Mensch doch da wieder über die Natur und sagt, ich bestimme.
Ich glaube, das wäre, ich würde sogar andersrum sagen, das ist nicht ein Recht, das wir uns anmaßen, sondern das ist eine Pflicht, die wir haben. Wir kommen da gar nicht raus. Die Natur, um es mal ganz grob zu sagen, lehrt uns ja nicht wirklich, wie wir uns zu ihr stellen sollen. Wir machen uns ein Bild von der Natur und wir machen Naturbilder, in denen wir Teil der Natur sind oder gegen der Natur stehen, dass wir Teil drin sind oder draußen sind, dass der Wolf dazugehört oder nicht dazugehört. Wir sind diejenigen, die unablässig und unweigerlich ein Verhältnis zur Natur etablieren. Und insofern ist es nicht wirklich ein Recht, das wir uns anmaßen, den Tieren Wert zuzuweisen oder zuzuschreiben. Wir können gar nicht anders, weil die Natur, wie sie uns begegnet, uns das ja auch nicht lehrt. Wir sind diejenigen, die die Maßstäbe handhaben.
Interessant ist nur, wenn Sie wir sagen, dann reden wir halt von den Menschen im Allgemeinen. Aber diese Menschen im Allgemeinen haben ja im Moment unterschiedliche Meinungen zu dem Wolf und zu der Begrenzung, die man ihm zuteil lassen sollte. Das heißt, wir müssen über diese Kriterien dann des Schutzes oder der Pflicht zum Töten eigentlich uns immer wieder einigen, das immer wieder gesellschaftlich aushandeln?
da, glaube ich, führt gar kein Weg dran vorbei. Es ist eine Frage zwischen kollidierenden Interessen, hinter denen wiederum kollidierende, wie gesagt, Verhältnisse zur Natur stehen. Und ich sehe da keinen, wie manche würden sagen, objektiven Maßstab, den wir einfach nur ausgraben oder entdecken müssten und an dem wir uns dann entlanghangeln.
Im Moment ist es der Schutzstatus, der eben irgendwann mal beschlossen ist, ne?
Auch daran, das ist jetzt wie gesagt die rechtlich kodifizierte Form, wie wir so einen gesellschaftlichen Kompromiss schließen oder einen gesellschaftlichen Deal schließen oder wie immer Sie das nennen wollen. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir uns, dass ich, genau wie Sie es andeuten, auch keine großen Hoffnungen darin, dass wir uns da irgendwann auf ein Naturbild einigen, das allen eignet. Und das ist in einer offenen, pluralen Gesellschaft in meinen Augen nicht zu erreichen, aber es wäre auch gar nicht wünschenswert. Mhm.
Aber das Naturbild und so, das hört sich ja alles sehr schön und philosophisch an und nachvollziehbar. Früher ging es den Leuten einfach ums Essen. Und wenn da der Wolf auftauchte und an das Essen des Menschen ging, also an das Nutztier, dann ist er halt abgeknallt worden. Also da gab es diese Verhandlungsfragen überhaupt nicht.
Auch das ist richtig. Und ich glaube, auch so rum sollte man es sehen, sagen, die Verhältnisse heute, in die der Wolf sozusagen zurückkehrt, sind eben sehr, sehr verschieden von den Verhältnissen, aus denen er ausgerottet wurde, in jeder Hinsicht. Und auch das kann man sich leisten und das muss man sich leisten können. Ich stelle mir Landwirtschaft in vorindustriellen Zeiten immer so vor, dass es gerade zum Überleben gereicht hat. Und wenn dann noch einer davon ist, nämlich der Wolf beispielsweise, dann ist er zu einem bedrohlichen Feind geworden. Da sind wir heute raus. Das ergibt für uns auch den Spielraum, Naturräume ganz allgemein. Und jetzt meine ich nicht nur den Wolf, sondern eben auch Zonen, Landschaften aus der Nutzung herauszunehmen. Das gibt uns den Spielraum, über so etwas zu entscheiden, ohne unmittelbar existenzielle Gefahren herbeizuführen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und da möchte ich auch nicht missverstanden werden, es ist keine Luxusdiskussion. Da stehen ja auch hinter diesen Naturbildern sehr wohl verständliche moralische Intuitionen, wie sie in den letzten 40, 50 Jahren ja nicht umsonst in den Köpfen der Menschen entstanden sind. Und wir können es uns heute in der Hinsicht eben leisten, dass es nicht, wie gesagt, ums Eingemachte geht, in dem Sinn, dass wir Menschenleben unmittelbar riskieren.
Nutztier, Wildtier und der Mensch, eine Abwägungssache. Professor Peter Kunstmann von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, ganz herzlichen Dank. Schützen oder schießen? Eine Frage, die sich im Tierschutz für viele Tierarten stellt. Ausgegangen sind wir in dieser Sendung vom Wolf und zudem kehren wir jetzt auch nochmal zurück. Zur Bestie geht es nach Jack London.
Als das Frühstück verzehrt und die wenigen Lagergerätschaften auf den Schlitten gepackt waren, drehten die Männer dem hellen Feuer den Rücken und verschwanden in der Dunkelheit. Sogleich begann wieder das fürchterlich traurige Geheul, das auf verschiedenen Seiten wie antwortend durch Kälte und Dunkelheit tönte. Der Männergespräch verstummte. Um 9 Uhr ward es Tag. Mittags erglänzte der Himmel im Süden in rosigem Lichte, aber die Rosenfarbe verblasste schnell. Das graue Tageslicht, das zurückblieb, dauerte bis 3 Uhr, wo es ebenfalls erblich, und nun breitete die Polarnacht ihr dunkles Leichentuch über die einsame, schweigende Welt. Als die Dunkelheit hereinbrach, erklang das Geheul rechts, links und im Rücken näher, ja mehr als einmal so nahe, dass die müden Hunde vor Angst zitterten und in der Aufregung durcheinander gerieten. Nach einem solchen kurzen Aufenthalt, als Bill und Heinrich das Gespann wieder in Ordnung gebracht hatten, sagte jener: »Ich wünschte, Sie möchten ein anderes Wild irgendwo aufspüren und uns in Ruhe lassen.« »Sie fallen einem wirklich grässlich auf die Nerven«, stimmte Heinrich bei. Weiter sagten sie nichts, bis das Nachtlager aufgeschlagen wurde. Heinrich beugte sich über den Topf, in dem die Bohnen brodelten und in den er kleine Stückchen Eis hineintat, als ein lauter Schlag und ein Ausruf von Bill sowie das scharfe Knurren und das Wehgeschrei eines Hundes ihn zusammenfahren ließ. Er richtete sich auf und sah noch, wie eine dunkle Gestalt über den Schnee lief und in der Finsternis verschwand.
Als Bestie wird das Raubtier Wolf in der Literatur gesehen, wie hier bei Jack London. Das ist in der Musik übrigens nicht viel anders. Dunkel klingt's dann gerne, wenn es wölfisch zugeht. Allerdings hat Nils Kaiser dann doch noch ganz andere Wolfselemente in der Musik entdeckt.
Thank you. Das waren noch Zeiten. In Sergei Prokofjews Musikmärchen Peter und der Wolf ist er noch ganz archaisches Raubtier, der menschenfressende Wolf. Dräuend und unheilvoll tönen die Hörner, wenn Isegrim durch den Märchenwald schleicht. Hoffentlich sind die Streichinstrumente da auch gut gestimmt. Der sogenannte Wolfston hat nämlich schon manchen Cellisten zur Verzweiflung getrieben. Bei bestimmten Tönen ergibt sich eine ungünstige Wechselwirkung zwischen der Saitenschwingung und der Resonanz des Cellokorpus. Es entsteht ein schnarrender, heulender Ton, der Wolfston. Dagegen helfen nur die im Musikalienfachhandel erhältlichen Wolftöter, die man unter dem Steg der betroffenen Saite befestigt. Tierischen Trouble mit Wölfen hatten vor der Einführung der wohltemperierten Stimmung früher auch die Tasteninstrumente. So mancher schräge Klang war da zu hören. Am schlimmsten die sogenannte Wolfsquinte. Klar, dass man da als Musiker eine gesunde Skepsis gegenüber der Gattung Lupus entwickelt.
Bevor ich mit den Wölfen heule, werd ich lieber harzig, warzig, grau.
So sang Reinhard May, der sich wohl lieber zu den Schäfchen gesellte. Ganz anders Katja Epstein. Sie stellte sich die Frage, ob so ein bisschen Wolf nicht in uns allen steckt.
Jeder denkt nun mal zuerst an sich allein. Zwischen Wölfen möchte keine Schäfchen sein.
Ein bisschen hauen und stechen muss schon sein. Der Wolf als Leitbild der Ellenbogengesellschaft. So ein Siegertyp hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung.
You know I'm the wolf, baby. You know I stay in the woods.
Der Blues-Sänger Howlin Wolf, heulender Wolf, erhielt seinen Namen aufgrund der unverwechselbaren Reibeisenstimme. Sie wurde zum Vorbild vieler weißer Rocksänger wie Jim Morrison, Rod Stewart oder Tom Waits. Und letztlich hat dieser Lockruf des Wolfes ja auch seine erotische Anziehungskraft. Rotkäppchen steht jedenfalls auch heute noch auf Wölfe, zumindest im Werwolf-Musical Saturday Bite Fever. Gut, hier geht's um Werwölfe. Die echten Wölfe wirken dagegen heutzutage allerdings ein wenig angegraut. Auch wenn Steppenwolf Peter Maffay immer noch gerne auf Rotkäppchenjagd geht.
Mit Hunger in den Augen geben sie den stummen Applaus. Sie sehen aus wie Freunde, doch Wölfe sterben niemals aus.
Wölfe sterben niemals aus. Aber sind sie auch noch gefährlich? Hildegard Knef hatte da so ihre eigene Meinung.
Der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf.
Ja, ja, auch musikalisch hat der Wolf schon längst an Biss verloren. Seine Krallen sind abgewetzt. Bei Sergei Prokofjew mussten Peter und sein Großvater noch richtig zittern vor dem Herrscher des Waldes. Aber das ist lange her. Mittlerweile juckt so ein einsamer Wolf kein Schwein mehr.
Ich hau ihm eine rein! Ich reiß ihn kurz und klein! Ich trete ihm in sein Bein! Dann lässt er uns allein! Wer hat Angst vom bösen Wolf?
Deutschland hat jetzt wieder Angst vor dem bösen Wolf, muss da wohl die Antwort lauten, aber der Wolf hat mehr zu bieten als das Bestien-Image. Vielleicht ist er gerade deswegen so umstritten. Das Raubtier hat Grusel und Kuschelfaktor. Nützlich ist er sogar auch, wie wir gehört haben. Wenn Sie einem Wolf im Wald begegnen, heißt es erstmal abwarten und im Zweifelsfall laut werden. Das haben wir von der Wolfsexpertin gelernt. Keine einfachen Antworten gibt es dagegen auf die Frage, wie der Wolf sich in Deutschland weiterentwickelt. Das kann im Moment niemand genau vorhersehen. Vorhersehen kann man nur, dass wir gesellschaftlich und politisch eine neue Haltung zu ihm finden müssen, denn er ist auf jeden Fall wieder da, mit Vor- und Nachteilen. Wenn Sie unsere Wolfsendung weiterempfehlen oder nachhören möchten, dann finden Sie sie wie immer unter hr2.de als Podcast. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende.